SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Am Mikrofon ist Michael Ort. Guten Abend. Am kommenden Dienstag jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 30. Mal. In den frühen Morgenstunden des 26. April 1986 explodiert in der damals noch zur Sowjetunion gehörenden Ukraine der Block 4 des Atomkraftwerks. Es kommt zum sogenannten Super-GAU. Es ist bis heute das einzige derartige Unglück, das von der Internationalen Atomenergiebehörde in die Kategorie 7 eingestuft wurde, noch vor dem Atomunfall von Fukushima. Die Auswirkungen dieser Katastrophe sind bis heute spürbar. So ist die Krebsrate in der Region immer noch sehr hoch. Und weil die Schutzhülle für den strahlenden Reaktor, der sogenannte Sarkophag, brüchig geworden ist, wird derzeit mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union eine neue milliardenteure Schutzhülle gebaut. 30 Jahre danach, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und ihre Folgen, heißt unser Thema heute Abend hier bei NDR1 Niedersachsen. In der kommenden Stunde blicken wir zurück auf die Tage danach in Deutschland, als Politiker beschwichtigten, während die Bevölkerung extrem verunsichert und zum Teil auch verängstigt war. Wir sprechen mit der Landesstiftung Kinder von Tschernobyl, die seit annähernd einem Vierteljahrhundert in der Region hilft. Und wir gehen der Frage nach, welche Auswirkungen die Katastrophe von Tschernobyl eigentlich auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland hatte. Zunächst aber wollen wir natürlich in die Region Tschernobyl schauen. Dort wurde rund um den zerstörten Reaktor eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern eingerichtet. Niemand darf dort wohnen. Eigentlich. Doch tatsächlich leben in dieser Sperrzone einige hundert Menschen, wie mein Kollege Markus Sambale berichtet.
Die Erde von Tschernobyl begrüßt Sie mit solcher Schönheit. Sehen Sie, wie schön die Erde hier ist.
Michael Schilan ist schon über 80. Er zeigt stolz sein Häuschen am Stadtrand, seinen Garten, in dem die ersten Frühlingsblumen sprießen. Der Zaun ist leuchtend bunt gestrichen, patriotisch in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau. Eigentlich dürfte Michael gar nicht hier sein. Niemand dürfte hier wohnen, in der Sperrzone von Tschernobyl. Doch Michael ist hier. Fast sein ganzes Leben hat er in der Gegend verbracht. Nach der Atomkatastrophe 1986 musste er fort, wie 400.000 andere im Zuge der großen Evakuierungen. Doch schon ein paar Jahre später kam er zurück.
Das ist meine Erde, meine Heimat, mein Himmel. Nachdem die Leute umgesiedelt wurden, haben sie an den Orten zwar nicht mehr unter radioaktiver Strahlung gelitten, aber darunter, dass sie in der Fremde waren. Neue Erde, neue Luft, neue Nachbarn. Wir wurden da einfach nicht gebraucht.
Das Leben in Tschernobyl ist ein einsames. Die Stadt, in der vor dem Unglück fast 15.000 Menschen lebten, ist weitgehend verlassen. Der nächste Nachbar wohnt 2 Kilometer entfernt. Michael züchtet Bienen und Hühner und er spielt Akkordeon. Sein Lieblingsstück der Zeit? Ein Lied über die Katastrophe im Atomkraftwerk nebenan, vor 30 Jahren. So wie Michael leben rund 150 Menschen im eigentlich verbotenen Gebiet, in einem 30 Kilometer Radius rund um das Kraftwerk. Sie werden inzwischen geduldet von den ukrainischen Behörden. Es sind viele Alte, die sich nicht von der Heimat trennen können, und ein paar Aussteiger, die es nirgendwo sonst aushalten. Angst vor der Strahlung haben sie nicht. Auch Jewgeni Gonscharenko nicht, der als Reiseführer Besucher durch die Region führt. Dabei wird er ständig an die unsichtbare Gefahr erinnert.
Hier sind 30 Sensoren für Hände, Brust, Kopf, Bauch und Füße. Wenn ein Sensor Alarm schlägt, wird der Durchgang blockiert. Man kann auf dem Bildschirm erkennen, welcher Sensor aktiviert wurde. Das heißt, wo die radioaktive Belastung ist. Rechter oder linker Arm, linkes oder rechtes Knie, linkes oder rechtes Bein.
Jeder, der die Sperrzone verlässt, muss sich kontrollieren lassen und durch eine installierte Schleuse gehen, ein bisschen wie an der Flughafenkontrolle. Schlägt der Alarm an, was allerdings nur selten passiert, muss man sich und die Kleidung abwaschen, im schlimmsten Fall Kleidungsstücke an Ort und Stelle wegwerfen. Doch die meisten Menschen wissen inzwischen genau, wo in der Zone die Strahlung gefährlich hoch ist und wo nicht.
Das ist der südliche Teil der Zone. Der ist am wenigsten belastet. Das ist das sauberste Gebiet in der Sperrzone. Direkt nach dem Unglück gab es zwei Windrichtungen, in die die Radioaktivität verteilt wurde. Eine Wolke wehte in Richtung Norden, deshalb wurde Weißrussland verseucht und sogar Skandinavien. Die andere Wolke wehte in Richtung Westen. In südliche Richtung gab es keinen Wind, deshalb gab es hier keine dauerhafte radioaktive Belastung.
Es war der 26. April 1986, knapp 1,5 Stunden nach Mitternacht, als der 4. Block des Atomkraftwerks Tschernobyl außer Kontrolle geriet. Es gab Explosionen, der 1000 Tonnen schwere Deckel des Reaktors wurde zerstört, ein Feuer brach aus. 10 Tage lang wurden radioaktive Stoffe in die Atmosphäre geschleudert. Die damalige Sowjetführung verschwieg das Unglück anfangs. Nach einigen Tagen aber wusste die ganze Welt, die Katastrophe war geschehen.
Ich hatte bestimmte Erinnerungen an Tschernobyl aus meiner Kindheit im Kopf, aus Zeitungsartikeln und Fernsehbildern, verbrannte Erde, tausende Menschen mit Schutzmasken, viele technische Gerätschaften. Ich habe irgendwie ein fürchterliches Bild der Apokalypse erwartet. Und stattdessen habe ich Natur und wilde Tiere gesehen.
Tatsächlich sieht es 30 Jahre später an vielen Stellen aus wie im Märchen. Wälder und Wiesen, in denen Hirsche, Wildschweine und Wölfe leben. Überall grün, das die verfallenen Gebäude überwuchert. Die Natur hat sich nach dem Unglück wie zum Trotz ein riesiges Revier erobert. Und Jewgeni hat hier seine Heimat gefunden.
In gewissem Sinn ist das wirklich eine Flucht aus der modernen Welt, eine Art Downshifting.
Wenn der Biologe Sergei Paskiewicz in den Wäldern rund um Tschernobyl unterwegs ist, dann weiß er genau, welche Gebiete nach der Katastrophe besonders gelitten haben.
Der Rote Wald. Das ist ein Wald auf einer Fläche von 15 Quadratkilometern, der durch die radioaktive Strahlung innerhalb von 3 Monaten nach dem Unglück eingegangen ist. Nach der Freisetzung von Radioaktivität haben sich in diesem Wald viele der gefährlichen Stoffe angesammelt. Wegen der hohen Strahlenbelastung ist der Wald schnell verdorrt und innerhalb von 2 Monaten ziegelrot geworden.
Rot ist der Wald heute nicht mehr. Die Bäume, die hier inzwischen wachsen, sehen aus wie alle anderen. Doch ist die Strahlung im Boden teils noch hoch, der Zutritt deshalb verboten. Andere Stellen dagegen wurden kaum belastet, manche wurden in den vergangenen Jahren dekontaminiert. Und an einigen Orten wurden nach dem Unglück verstrahlte Stoffe zusammengetragen und einfach abgeladen. Schwierige Voraussetzungen für die Frage, wie es mit der Zone weitergehen soll.
Es sind Schutzmaßnahmen für die Gebiete notwendig, in denen bedrohte Arten registriert wurden. Ob ein Naturschutzgebiet in der Sperrzone eingerichtet werden soll, das muss man noch genauer untersuchen. Denn es gibt große Flächen, die für die nächsten 100 Jahre als Atommülllager vorgesehen sind.
Strahlendes Material gibt es in Massen. Das meiste liegt heute noch im Unglücksreaktor selbst. Allein 180 Tonnen Kernbrennstoffe. Der Reaktor war damals in hektischer Arbeit erst mit Blei und Sand zugeschüttet, später mit Stahl und Beton abgedeckt worden. Dem sogenannten Sarkophag. Der aber ist mit der Zeit marode geworden. Eine riesige neue Schutzhülle, ein neuer Sarkophag, wird deshalb gebaut.
Wenn man den neuen Sarkophag darüber geschoben hat, wird man damit beginnen, die strahlenden Stoffe herauszuholen. Man muss die Stoffe dann noch weiter lagern. Und das Lager dafür muss noch gebaut werden. Das alles ist eine Menge Arbeit. Deshalb hat man die neue Schutzhülle auf eine Zeit von 100 Jahren angelegt.
Die Schutzhülle ist eine gigantische Stahlkonstruktion, die direkt neben dem Unglücksreaktor entsteht. Weiß und metallisch leuchtend, mehr als 100 Meter hoch, wie eine Flugzeughalle der Superlative, in der eine große Kirche Platz fände. Seit 4 Jahren bauen tausende Arbeiter daran, teils in kurzen Schichten, damit die Strahlenbelastung für jeden Einzelnen nicht zu hoch wird, hier in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Kraftwerks. Auch der Wissenschaftler Wladimir Ehorow arbeitet hier, er bleibt aber gelassen.
Wie Sie sehen, geht es mir gut. Die radioaktive Strahlung schadet vielleicht der Gesundheit, aber wenn man nicht zu viel riskiert und gesperrte Bereiche nicht betritt, dann ist alles in Ordnung.
In einem halben Jahr will man damit beginnen, die riesige Schutzhülle über die Atomruine zu schieben. Projektleiter Viktor Salisiecki geht davon aus, dass alles nach Plan läuft.
Derzeit beträgt das Gesamtgewicht der Kuppel mit allen Anbauten 38.000 Tonnen. Es gibt 650.000 Befestigungselemente, die allein 950 Tonnen wiegen. Die Innen- und Außenwände der Hülle sind mit Edelstahl überzogen, die Außenwand mit einer 0,7 mm dicken Platte, die Innenwand mit einer Platte von 0,6 mm.
Nicht nur die Dimensionen sind enorm, auch der Preis. Mehr als 2 Milliarden Euro kostet die Schutzhülle. Die G7-Staaten und die Europäische Union zahlen den Großteil. Die Ukraine wäre allein völlig überfordert. Und die schwierigste Arbeit kommt erst noch, denn unter dem Dach der Schutzhülle muss der Atommüll aus dem Reaktor geholt werden, dann das zerstörte, immer noch strahlende Kraftwerksgebäude abgerissen werden. Eine Aufgabe für Jahrzehnte. Nach Schätzungen von Greenpeace dürfte das eine zweistellige Milliardensumme kosten. Die Stadt Pripyat, wenige Kilometer vom Kraftwerk entfernt. 50.000 Menschen lebten hier einmal. Heute ist sie eine Geisterstadt. Radioaktiv verseucht, unbewohnbar, deprimierend. Berühmt geworden durch Aufnahmen eines verfallenen Vergnügungsparks mit Riesenrad und Autoscooter als stummen Zeugen des Atomunfalls.
Pripyat nehmen viele Menschen als Denkmal für die größte technische Katastrophe wahr, als inoffizielles Freilichtmuseum. Aus Sicht der Regierung ist das nur ein Ort mit radioaktivem Abfall. Der Atommüll muss früher oder später entsorgt werden. Und dieses Schicksal kommt wahrscheinlich auch auf die Stadt zu.
Alexander Sirota war 10 Jahre alt und lebte mit seiner Mutter in Pripyat, als das Unglück passierte. Als Kind fand er das alles spannend, konnte das Ausmaß der Katastrophe nicht erfassen. Heute arbeitet der 40-Jährige an einem virtuellen Museum, damit seine Stadt nicht vergessen wird.
Wir versuchen, die Stadt in der virtuellen Welt zu erhalten. Wir arbeiten seit vielen Jahren an dem Projekt Pripyat 3D. Wir erstellen virtuelle Modelle der Stadt, wie sie vor dem Unfall war. Wir machen das ganz präzise im echten Maßstab, damit die Menschen auf diese Art durch unsere Stadt gehen können.
Die Zukunft der Sperrzone von Tschernobyl ist ungewiss. Der Atommüll und die kontaminierten Gebiete sind eine Last für weitere Generationen. Für die gesamte Zone fehlt ein Zukunftskonzept und das nötige Geld. Eine verlorene Welt. Jewgeni Gonscharenko kann daran nichts ändern, aber er hat hier immerhin sein kleines Glück gefunden.
Ich habe einfach gespürt, dass ich an diesen Ort gehöre, dass ich hier bleiben will. Ich fühle mich wohl hier in der Tschernobyl-Zone.
Den Alten geht es vor allem um die Erinnerung. Michael Schielan holt noch einmal das Akkordeon heraus und spielt sein Lied gegen das Vergessen, 30 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl.
Leben und Arbeiten in der Sperrzone von Tschernobyl, Markus Sambala aus dem ARD-Studio Moskau berichtete. Wenige Jahre nach dem Unglück hat der Niedersächsische Landtag einstimmig die Stiftung Kinder von Tschernobyl gegründet. Was hat die Stiftung erreicht und warum ist ihre Arbeit heute immer noch nötig? Darüber sprechen wir gleich. In 30 Jahre danach, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und ihre Folgen, ist unser Thema heute Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Wie viele Menschen an den Folgen dieser Reaktorkatastrophe bis heute gestorben sind, lässt sich nicht sicher sagen. Allein in den ersten 8 Jahren seien es 125.000 gewesen, hatte der damalige ukrainische Gesundheitsminister 1995 gesagt. Doch, wie sich später herausstellte, hatte er einfach alle Todesfälle in dem verstrahlten Gebiet addiert, unabhängig von den Ursachen. Sicher ist jedoch, dass das Unglück großes Leid über die Menschen in der Region gebracht hat, bis heute. Und dass vor allem die Kinder gelitten haben. So gab es eine deutliche Zunahme von Schilddrüsenkrebs, eine bei Kindern äußerst seltene Krebsart. Der Niedersächsische Landtag hat 1992 darauf reagiert und einstimmig beschlossen, die Stiftung Kinder von Tschernobyl zu gründen. Die Stiftung hatte sich zur Aufgabe gemacht, strahlengeschädigten Kindern in der Ukraine sowie in Weißrussland und den angrenzenden russischen Gebieten zu helfen. Dr. Hajo Eckel ist Ehrenpräsident und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums. Sie waren gerade mit einer Delegation in der Region und haben medizinische Geräte, genauer Ultraschallgeräte, übergeben. Herr Eckel, Warum ist das 30 Jahre nach dem Unglück immer noch nötig?
Das ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Das Hauptproblem ist, dass es zwei Schwierigkeiten gibt. Das eine ist, dass eben auch langlebige Nuklide frei geworden sind, nämlich Cäsium und Strontium. Und die haben eben eine sehr lange Halbwertszeit. Das andere, verschärfend hinzukommend, ist, dass die wirtschaftliche und auch die soziale Lage in Belarus zwar insgesamt etwas besser geworden ist, aber immer natürlich noch sehr schwierig ist. Und deshalb sagen wir ja auch immer, diese Katastrophe ist eben nicht zu Ende, was alle Leute einem unterstellen, wenn sie fragen, was macht ihr denn da eigentlich noch? Sondern es ist eine stille Katastrophe, so nenne ich das, die noch sehr, sehr lange Wirkung haben wird.
Über welche Krebsarten reden wir da eigentlich und sind es vielleicht heute andere Krebsarten als früher?
Das Hauptproblem damals zu Anfang, 1992, war der sehr viel höhere Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Bei uns ist dies glücklicherweise eine absolute Seltenheit. Und die Frage bei diesem Krebs ist, dass man einmal sehr schnell Diagnostik machen muss, das heißt sehen muss, wo ist der Herd. Und das Zweite ist, dass daraus ja natürlich zwangsläufig die Therapie erfolgt. Das alles war damals natürlich nicht flächendeckend vorhanden in Weißrussland, sicher auch nicht in der Ukraine und in Westrussland. Heute haben wir es mit einem etwas anderen Bild zu tun. Wir waren zwar sehr guter Hoffnung, dass der Schilddrüsenkrebs inzwischen natürlich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei jungen Erwachsenen rückläufig war. Das war er auch. Bis vor einigen Jahren, seit dieser Zeit steigt er leider und besorgniserregend leicht wieder an. Unstrittig ist, dass wir nach wie vor Fehlbildungen bei den Neugeborenen haben, der über dem Level liegt, den wir hier in Mitteleuropa haben. Das andere ist, dass wir befürchten müssen, und einiges ist auch schon eingetreten, dass dadurch, dass eben Strontium und Cäsium langlebige Nuklide frei geworden sind, dass wir es mit anderen Krebsen zu tun haben werden, worauf Ihre Frage ja zielt. Und da muss man eben befürchten, dass wir eben in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, doch eine deutlich höhere Zahl von Krebsen haben werden, vor allem des Skeletts, also der Knochen, und auch an Organen. Außerdem, was die weißrussischen Kollegen besorgt macht, ist, dass die Zahl der Frühgeburten deutlich über unserem Stand hier in Mitteleuropa, sprich Deutschland, liegt.
Sie haben mehr als 300 Ultraschallgeräte in der Zeit, in der die Stiftung existiert, übergeben dort, den Krankenhäuser damit ausgestattet. Ultraschallgeräte dienen ja hauptsächlich der Früherkennung. Sie haben es ja schon ganz kurz angedeutet. Das ist sozusagen das Wichtigste, dass man diese Krebsarten möglichst früh erkennt.
Jawohl. 350 Geräte sind es inzwischen. Das ist immerhin eine Summe auch von 10,5 Millionen Euro. Also nicht ganz unbeträchtlich. Wir haben ganz zu Anfang ein Konzept entwickelt. Damals stand im Mittelpunkt, wie schon gesagt, der Schilddrüsenkrebs der Kinder. Und dann habe ich gesagt, wir haben eigentlich Glück. Man kann mit der Ultraschalldiagnostik sehr früh und sehr kleine Prozesse in der Schilddrüse erkennen und daraufhin eben auch dann die Behandlung einleiten. Das hat sich, so meinen die weißrussischen Kollegen und auch wir, auch statistisch belegbar, das hat sich bewährt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass sie inzwischen, die weißrussischen Kollegen, inzwischen außerordentlich kompetent sind in der Frühdiagnostik der Schilddrüse, vor allem auch jetzt bei Erwachsenen. Und das hat auch damit zu tun, mit der anderen Säule sozusagen des Konzeptes, nämlich, dass wir gesagt haben, es nützt ja nichts, Geräte dahin zu stellen, sondern man muss auch sehen, können die Kolleginnen und Kollegen damit umgehen. Und wir haben seit dieser Zeit systematisch und sehr konsequent Fortbildung betrieben, sowohl in Weißrussland als auch in der Ukraine und in Westrussland. Und wir haben da in der Zwischenzeit 4000 Ärztinnen und Ärzte fortgebildet. Das ist, glaube ich, eine sehr stolze Summe.
Sie haben gerade eben gesagt, die Menschen dort, die Sie treffen, die reagieren ja sehr positiv darauf. Gilt das auch für die Institutionen dort oder empfinden die das vielleicht möglicherweise 30 Jahre danach eher als eine Einmischung in innere Angelegenheiten?
Entschuldigung, wenn ich das sage, aber wir sind sehr beliebt bei den Menschen. Sie kennen die Stiftung auch. Wenn wir irgendwo hinkommen, werden wir gefragt von den Leuten, an denen wir vorbeigehen. Es kommen auch immer die Medien, die regionalen und die anderen, uns zu fragen. Erfreulich ist, dass wir durchaus Unterstützung der Institutionen erfahren, was ich auch so eigentlich nicht gedacht hatte. Aber wir haben ein sehr gutes und sehr vertrauensvolles Verhältnis, vor allen Dingen zu den Teilen der Administration, die für uns wichtig sind, nämlich das Gesundheitsministerium und eben auch das Umweltministerium. Da haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Und wir sprechen uns auch in einem gewissen Rahmen ab mit dem Ministerium für Gesundheit, wenn wir die Krankenhäuser besuchen, von denen wir glauben, dass sie Geräte entweder neu oder auch als Ersatzbeschaffung benötigen. Also wir werden gefördert und wir werden nie behindert.
Sie finanzieren ja in der Regel jedenfalls nicht Behandlungskosten von einzelnen Kranken oder Sie holen auch keine Kranken in der Regel nach Niedersachsen. Warum machen Sie das nicht, wo doch hier wahrscheinlich die medizinische Versorgung bedeutend besser wäre als zum Beispiel in der Ukraine oder in Belarus?
Die Stiftung muss sich auf den Kern beschränken, unserer Meinung nach. Denn wenn wir Fortbildung und das Instrumentarium, wenn wir das fördern, wenn wir das dorthin bringen, in nicht unerheblichem Maße, dann können wir, glaube ich, für die allgemeine Gesundheit mehr tun, als wenn wir, so bedauerlich das ist, Einzelfälle, die dann oft auch sehr teuer sind, weil es sehr schwierige Fälle sind, fördern würden.
Schauen wir mal kurz in die Vergangenheit, ins Jahr 1992. Da ist die Stiftung Kinder von Tschernobyl gegründet worden. Sie wird also nächstes Jahr 25 Jahre alt. Herr Eckel, warum ist denn diese Stiftung damals gegründet worden? Also warum hat sich ausgerechnet Niedersachsen, der Niedersächsische Landtag, so engagiert, um dort zu helfen?
Das hat mich auch überrascht und gefreut. Es lag wohl daran, dass sich schon Kollegen auch aus unserer Kammer, der Ärztekammer, schon relativ früh durch ihre persönlichen Kontakte zu weißrussischen Kolleginnen und Kollegen dieses Problems angenommen haben, ohne damals allerdings einmal die ganze Tragweite übersehen zu können. Und dann sind wir, die Kollegen, auch die Ärztekammer, haben uns kurzgeschlossen mit Mandatsträgern des Landtages, übrigens aller Fraktionen. Und dann ist eine Delegation aus Niedersachsen dorthin gefahren. Und die waren dann eben so beeindruckt von dem, was sie gesehen und erlebt haben, dass sie dann diese Initiative gestartet haben und dann eben auch diesen Beschluss im Übrigen ja einstimmig fraktionsübergreifend durchgeführt haben. Darüber hinaus war es auch so, dass die Frau des damaligen Ministerpräsidenten Schröder, aber auch er selbst, sehr an dieser Problematik interessiert waren, sodass wir auch aus dieser Richtung eine sehr gute Förderung erfahren haben.
Förderung ist das Stichwort. Wie sieht denn die Unterstützung durch das Land genau aus, Ihrer Stiftung?
Das Land, in diesem Falle das federführende Ministerium, das ist das Sozialministerium, übernimmt die Geschäftsführung der Stiftung. Und das entlastet natürlich unser Budget. Das ist ein großer Vorteil für uns. Aber wir sehen daran auch, dass gerade auch im politischen Niedersachsen, wenn ich das so sagen darf, eben nach wie vor ein großes Interesse und eine große Empathie für dieses Problem besteht.
Wie jede Stiftung lebt auch Ihre Stiftung neben dem Stiftungsvermögen vor allem von Spenden. Wie ist es denn mit der Spendenbereitschaft? Ich kann mir vorstellen, das Ganze ist 30 Jahre her, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, dass da vielleicht das doch ein bisschen aus dem Blickfeld der Allgemeinheit verschwunden ist, außer vielleicht an den Jahrestagen, wie wir jetzt wieder einen haben. Also, kriegen Sie noch Spenden? Wie viele kriegen Sie?
Ja, wir kriegen immer noch Spenden, aber das ist, wie Sie richtig vermuten, deutlich zurückgegangen. Es hat wieder mal einen kleinen Anstieg gegeben durch Fukushima, als nämlich dieses Problem wieder in das Bewusstsein gehoben worden ist, der Menschen. Wir bekommen dann glücklicherweise eine permanente, eine ständige Zuwendung von Lotto Toto. Und das ist auch die Summe, mit der wir unsere Arbeit kontinuierlich fortsetzen können.
Im kommenden Jahr wird die Stiftung Kinder von Tschernobyl 25 Jahre alt. Herr Eckel, wann glauben Sie, können Sie sagen, unsere Arbeit ist erledigt, wir haben sie gut gemacht?
Also schwer zu sagen, aber eines ist, glaube ich, prognostisch sicher, obwohl man soll ja als Arzt immer vorsichtig sein mit Prognosen natürlich. Es wird noch sehr, sehr lange dauern. Jahrzehnte, viele Jahrzehnte wird das Ganze dauern, denn die Folgen sind auch in ihrer Wirkung, in ihrer Auswirkung nicht ganz sicher abschätzbar, weil wir eben die Unsicherheit der langlebigen Nuklide haben. Also werden wir damit rechnen müssen, dass auch nach wie vor die Belastung, sowohl die wirtschaftliche als eben auch die gesundheitliche Belastung, bleiben wird. Natürlich dadurch, dass wir die gute Frühdiagnostik haben, dass wir auch sehen, dass der weißrussische Staat sehr viel tut, das muss man wirklich auch einmal sagen, sehr viel tut für die Gesundheit, Ich habe bei unseren Reisen jetzt gesehen, dass sie sehr stark sich um die Krankenhäuser kümmern, dass es Neubauten gibt, dass es Anbauten gibt, dass es weitgehende Renovierungen gibt und auch bessere Ausstattung mit Geräten. Also auch hier wird etwas getan. Die Weißrussen sagen, dass sie immer noch 20-25% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Folgen von Tschernobyl ausgeben. Also ein Ende sehe ich kurzfristig überhaupt nicht, auch mittelfristig nicht, sondern ich glaube, dass dieses Problem uns noch Jahrzehnte begleiten wird.
Vielen Dank, Dr. Hajo Eckel von der Landesstiftung Kinder von Tschernobyl, die seit annähernd 25 Jahren hilft, die medizinische Versorgung in der Region zu verbessern. Die Explosion damals setzte ja eine radioaktive Wolke frei, die bis nach Westeuropa und Skandinavien zog. Die Länder waren größtenteils völlig unvorbereitet. Kein Wunder, galt ein solcher Super-GAU doch als völlig unwahrscheinlich. Welche Reaktionen Tschernobyl vor 30 Jahren in Deutschland ausgelöst hat, das rufen wir gleich noch einmal in Erinnerung.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Um 1.23 Uhr in der Nacht des 26. April 1986 explodiert im ukrainischen Tschernobyl der Block 4 des Atomkraftwerks. Durch die Wucht der Explosion wird die 3000 Tonnen schwere Reaktorplatte abgesprengt, der Reaktorkern liegt frei, es bildet sich eine radioaktive Wolke, die in den folgenden Tagen bis nach Westeuropa und Skandinavien zieht. Und kaum jemand bekommt davon etwas mit. Aus heutiger Sicht, in Zeiten von Internet und Smartphones, von Facebook und Twitter, unvorstellbar. Doch vor 30 Jahren blieb die Reaktorkatastrophe tatsächlich 2 Tage lang weltweit faktisch unbemerkt. Und auch nachdem erste Informationen durchgesickert waren, blieb die Lage noch lange unübersichtlich. Auch in Deutschland herrschte große Verwirrung, ausgelöst auch von offiziellen Stellen. Schnell wurde klar, niemand war auf den Super-GAU vorbereitet. Sabine Seitz blickt auf die ersten Tage in Deutschland nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl zurück.
Die erste Nachricht über den Super-GAU sendete der Südwestfunk am Abend des 28. April 1986.
Es ist 19 Uhr.
Südwestfunk-Nachrichten.
In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Menschen nicht gefährdet seien. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet. Die Atomenergiebehörde in Moskau teilte der schwedischen Botschaft mit, sie wisse nichts von einem möglichen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, von dem sie in jedem Fall Kenntnis haben müsste.
Auch die Tagesthemen berichteten später am Abend. Als einer der ersten Politiker im Land meldete sich am Vormittag des nächsten Tages Wolfgang Kurilla zu Wort, der Hamburger Senator für Naturschutz und Umweltgestaltung.
Ja, meine Damen und Herren, wir möchten Sie gerne davon unterrichten, dass nach unserer Erkenntnislage keine Gefährdung der Hamburger Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Kernreaktorunfall in der Sowjetunion gegeben ist.
So richtig glaubte das in diesem Moment keiner. Ein Moderator des NDR versuchte in einem Interview den Vorfall zusammen mit dem Atomphysiker Dieter von Ehrenstein von der Uni Bremen zu erhellen.
Was könnte in Tschernobyl in der Ukraine vorgefallen sein, wenn in Skandinavien die Radioaktivität so drastisch ansteigt?
Ja. Es handelt sich zunächst einmal sehr deutlich um einen Super-GAU. Mehr als 1000 Kilometer hat man Radioaktivität festgestellt. Es ist eindeutig das, was einen sehr großen Unfall, Niederschmelzen von Teilen mindestens des Kernes ausmacht, auch sehr radioaktiv und giftig, hohe radioaktive Giftigkeit eingeschlossen.
Ein Albtraum. Ein Super-GAU auch, die Nachrichtenversorgung der Sowjetunion über das Unglück. Endlich am 30. April schickte der ARD-Korrespondent Hans-Peter Riese aus Moskau darüber einen Bericht.
Über die westlichen Erkenntnisse über das Unglück, einschließlich der Messungen in Skandinavien und Polen, ist in der Sowjetunion nichts berichtet worden. Dafür meldete die Nachrichtenagentur TASS heute Nachmittag ein Radrennen in Kiew, das der Vorbereitung der sogenannten Friedensfahrt dient, an der auch Sportler aus dem Westen teilnehmen sollen, sei um einen Tag verlängert worden. Mit solchen Meldungen soll offenbar der Eindruck erweckt werden, in der ukrainischen Hauptstadt bestehe keinerlei Gefahr.
Auch aus Polen kamen am selben Tag Berichte von Friedrich Wilhelm Kramer, dem ARD-Korrespondenten in Warschau.
Immer deutlicher wird, dass auch Polen von den Sowjets über das Unglück nicht rechtzeitig informiert und somit von der radioaktiven Wolke, die über das Land zog, überrascht wurde. In den Geschäften kam es bereits am Mittwoch zu Hamsterkäufen. Milchpulver, Butter und Büchsenmilch, aber auch andere Lebensmittel waren an vielen Stellen ausverkauft. Seit heute ist Milchpulver rationiert. In den nächsten 14 Tagen wird nur für Kinder bis zu einem Jahr 1 Kilogramm Milchpulver ausgegeben.
Noch einmal meldete sich an diesem Mittwoch der Moskauer Korrespondent und berichtete über apokalyptische Bilder im sowjetischen Fernsehen.
Langsam rollt der Wagen auf die Straßensperre zu. Ein Polizist mit Mundschutz öffnet die Schranke. Durch die Frontscheibe des Autos erfasst die Fernsehkamera ausgestorbene Dörfer, zugedeckte Brunnen. Kein Mensch auf den Höfen, kein Vieh auf der Weide. Diese ersten Bilder aus dem Sperrbezirk, 30 Kilometer um Tschernobyl, strahlte das sowjetische Fernsehen aus.
Erschreckende Bilder, die auch die Tagesschau an diesem Abend sendete. Genauso wie Satellitenbilder, die das katastrophale Ausmaß des Supergaus dokumentierten. Könnte so ein verheerender Atomunfall auch hierzulande passieren? Die Angst wuchs von Stunde zu Stunde. Der Vorsitzende der KWU, der Kraftwerkunion, Teil des Siemens-Konzerns und mit dem Bau von Atomkraftwerken beschäftigt, musste unangenehme Fragen beantworten. Klaus Bartelt, wie nicht anders zu erwarten, beschwichtigte.
Ich denke, nein, denn unsere Kernkraftwerke sind heute unter Sicherheitsaspekten so gebaut worden, dass sie mit den russischen Reaktoren, die da jetzt havariert sind, nicht vergleichbar sind.
Klaus von Donani, SPD-Mitglied und 1986 erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, widersprach da sofort.
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass bei deutschen Atomkraftwerken jeder Unfall völlig auszuschließen wäre. Das wäre eine Selbsttäuschung.
Auch die Bevölkerung glaubte nicht mehr daran, dass Atomkraft sicher sei. Genauso wenig glaubte sie, dass der Fallout, wie der Niederschlag radioaktiver Stoffe durch Luft und Regen auf Mensch, Tier und Boden genannt wird, keinen Schaden anrichten solle. Und der Regen kam. In einer 2-stündigen Sondersendung von NDR1 am Nachmittag meldeten sich hochbesorgte Hörer.
Ist es wirklich gefährlich, Milch zu trinken für die Kinder? Und wenn ja, warum wird dann immer noch in den Schulen Milch verkauft?
Meine Mutter hat heute Morgen, als sie zum Dienst fuhr, Wäsche auf die Leine gehängt und sie hat den Regen abgekriegt. Was sollen wir jetzt mit der Wäsche und den Wäscheklammern tun?
Ich habe den Eindruck, dass da etwas verharmlos wird, dass die Sache doch ernster ist, als man uns im Grunde weismachen will.
Wir sind mit einer Fahrradgruppe gestern unterwegs gewesen. Als wir im Elm waren, überraschte uns dieses Gewitter und der Regen. Wir waren also die ganze Zeit, die ganzen vielen Stunden dieser Luft ausgesetzt, im Regen und so weiter. Bitte können Sie mir nun sagen, wie sieht's aus? Könnte es sein, dass wir sehr viel Strahlen abbekommen haben oder wie? Bitte.
Am Tag nach dem Regen gaben die Regierungen der norddeutschen Länder erstmals deutliche Warnungen heraus. Ein Reporter des NDR fasste sie damals zusammen.
Anlass für die neuen Ratschläge sind die gestiegenen Radioaktivitätswerte im Boden als Folge der Regenfälle in der vergangenen Nacht. So riet die schleswig-holsteinische Landesregierung den Bürgern, Regenwasser zu meiden und keine Lebensmittel zu essen, die damit in Berührung gekommen sind. Gewarnt wurde auch vor dem Genuss von Milch, die nicht aus Molkereien stammt.
Auch die Hamburger Gesundheitssenatorin Christine Manich warnte die Bevölkerung vor den erhöhten Bodenwerten nach dem Regen.
Kinder sollten also nach Möglichkeit Spielplätze nicht benutzen, sich nicht im Gras herumwälzen. Und dies gilt bis auf Weiteres, das heißt, bis Messwerte anders aussehen.
Endlich am 6. Mai, 10 Tage nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl, meldete sich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vom Weltwirtschaftsgipfel in Tokio.
Wir haben zunächst einmal das getan, was ich für selbstverständlich halte. Wir haben den sowjetischen Bürgern unser Mitgefühl ausgesprochen, unsere Hilfe angeboten. Zum Zweiten haben wir die sowjetische Führung aufgefordert, schnellstens der Weltöffentlichkeit und vor allem uns allen als Nachbarn Aufschluss zu geben über das, was da passiert ist. Welche Folgen noch entstehen könnten.
3 Tage später gab die sowjetische Führung eine Pressekonferenz in Moskau, in der nichts Wirkliches gesagt wurde über die Katastrophe in Tschernobyl. In Deutschland wandte sich Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann an die Bevölkerung. Es gäbe keinen Grund zur Besorgnis.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, obwohl wir über keine genauen Informationen verfügen, ist die Lage bei uns unter Kontrolle. Weil wir über die Daten unserer Messstellen verfügen und sachverständige Wissenschaftler haben, die daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Ich bin nach den Auskünften der Strahlenschutzkommission zuversichtlich, dass die jetzt getroffenen Vorsorgemaßnahmen bald nicht mehr nötig sein werden. Bis dahin bitte ich Sie um Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen.
Vertrauen, das nicht nur der Bevölkerung immer mehr abhanden kam, sondern auch dem Bund für Umwelt- und Naturschutz sowie dem Freiburger Öko-Institut. Lothar Graf, der Bundesgeschäftsführer, meldete sich mit deutlicher Kritik.
Tschernobyl hält Bundeskanzler Kohl für so wenig wichtig, dass er seine Weltreise fröhlich fortgesetzt hat. Er hatte in Bonn ja den Bundesbeschwichtigungsminister Zimmermann und den forschenden Herrn Riesenhuber, die beide ein Unglück wie Tschernobyl für die Bundesrepublik ausgeschlossen haben. Aber auch wenn Sie sich noch so sehr wenden und wenn Sie noch so sehr lügen und beschwichtigen, die Atomdiskussion, die jetzt wieder aufgelebt ist, die kriegen die Herren nicht so schnell wieder vom Hals. Dafür werden auch wir sorgen. Wir werden nicht ruhen, bis das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet ist.
In den Wochen nach Tschernobyl entflammte eine hitzige Diskussion um Umweltschutz und über die chaotischen Grenzwerte für Strahlenbelastung. Denn jedes Bundesland hatte da seine eigenen Werte und Empfehlungen. Niemand wusste, wonach er sich richten sollte. In einem Bundesland durften Kinder auf der Straße spielen, in einem anderen wieder nicht. Auch ansonsten war die Umweltpolitik außer für die Grünen bis dahin kein großes Thema gewesen. Dass es so nicht weitergehen konnte, dämmerte nach Tschernobyl der gesamten Politik. 5 Wochen nach dem Super-GAU wurde das Bundesumweltministerium gegründet. Klaus Töpfer, einer der ersten deutschen Umweltminister, der blickte später zurück und sagte: Bei uns waren Luft- und Wasserverschmutzung massiv und wir hatten viele ungeordnete Mülldeponien. So konnte es nicht weitergehen. Der eben gehörte Wunsch von Lothar Graf vom BUND ist bis heute nicht erfüllt. Es bedurfte noch eines weiteren Reaktorunfalls in Fukushima 2011, damit in Deutschland der endgültige Atomkraftausstieg beschlossen wurde.
Die Reaktion in Deutschland auf das Reaktorunglück von Tschernobyl, Sabine Seitz hat die ersten Tage danach zusammengefasst. Wir haben es eben gehört, das Umweltbewusstsein in Deutschland hat sich in der Zeit nach der Katastrophe deutlich positiv verändert. Aber hatte Tschernobyl womöglich noch weitere Folgen für die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Land? Antworten gibt es gleich. Dreißig Jahre danach, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und ihre Folgen, das ist unser Thema heute Abend hier bei NDR1 Niedersachsen. Mit dem Begriff der Zäsur sollte man ja vorsichtig umgehen. Der Begriff bezeichnet zunächst mal einen Einschnitt, an dem eine Epoche endet und eine andere beginnt. Eine Zeitenwende also. Und deutlich wird eine solche Zäsur zumeist auch nur im Rückblick, soll heißen, wer eine Zäsur erlebt, merkt das in der Regel eigentlich erst hinterher. Das Reaktorunglück von Tschernobyl am 26. April 1986 war nicht der erste und auch nicht der letzte GAU in der Geschichte der zivilen Nutzung der Atomkraft. Davor gab es zum Beispiel die Kernschmelze im Reaktor von Three Mile Island nahe der US-amerikanischen Stadt Harrisburg. Danach die Katastrophe von Fukushima in Japan. Das ist gerade mal 5 Jahre her. Aus heutiger Sicht stellt Tschernobyl, zumindest in Deutschland, aber wohl tatsächlich eine Zäsur für die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes dar. Wie genau die aussieht, das möchte ich jetzt mit Professor Nils Bandelow besprechen, Leiter des Lehrstuhls für Innenpolitik an der Technischen Universität Braunschweig. Herr Professor Bandelow, kann man, aus heutiger Sicht zumindest, zum Beispiel sagen, dass es den politischen Erfolg der Grünen bis hin zur rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder ohne Tschernobyl nie gegeben hätte?
Also auf jeden Fall war Tschernobyl ein starker Katalysator für diese gesamte politische Entwicklung der Grünen, aber auf der anderen Seite auch keinesfalls der einzige Grund dafür, dass die Grünen so stark geworden sind im deutschen politischen System. Da sind eine ganze Reihe von Faktoren zusammengekommen und es ist ja immer ganz schwierig, dann im Nachhinein zu sagen, was passiert wäre, wenn einer dieser Faktoren nicht da gewesen wäre.
Wenn Sie das schon ansprechen, welche anderen Faktoren Ihrer Meinung nach waren denn noch dafür verantwortlich?
Naja, die Grünen sind ja hervorgegangen aus ganz breiten Bewegungen. Da waren Friedensbewegungen dran beteiligt, feministische Bewegungen dran beteiligt. Es gab die K-Gruppen, die noch aus den 68er-Bewegungen gekommen sind, die zu den Grünen beigetragen haben. Es waren wirtschaftliche Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass so postmaterielle Themen Aufschwung bekommen haben. Und es waren auch ganz viele weitere Faktoren. Das deutsche politische System mit dem Verhältniswahlrecht war sicherlich eine notwendige Voraussetzung dass die Grünen so stark geworden sind. Unser föderales System, was den Grünen die Möglichkeit gegeben hat, auf einer Ebene der Bundesländer stark zu werden. Und natürlich eine ganz starke Zäsur gab es dann natürlich durch die deutsche Einheit, wo die Grünen dann ja nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sich im Prinzip wieder neu erfunden haben.
Aber wenn wir nochmal auf das Thema zurückgehen, Tschernobyl, kann man denn sagen, dass zumindest das Umweltbewusstsein in Deutschland gewachsen ist, dass also das Thema Umweltschutz nach Tschernobyl zu einer Kategorie der Tagespolitik geworden ist?
Ja, also das ist ganz stark auf fruchtbarem Boden, aber auch in Deutschland gefallen. Es gab ja gerade quasi parallel zu Tschernobyl so Diskussionen um so etwas wie die Risikogesellschaft und es gab eben viele andere umweltpolitische Themen, die auch in dieser Zeit in den 80er Jahren eine große Bedeutung bekommen haben, in die Diskussion reingekommen sind. Und Tschernobyl hat sicherlich auch institutionell einfach dazu dann beigetragen, also dass das Bundesumweltministerium gegründet wurde, dass wir einfach eine Entwicklung hin hatten, das Thema Umweltpolitik auf der Bundesebene einfach stärker zu thematisieren. Da war sicherlich ein ganz entscheidender Anteil auch bei Tschernobyl.
Sie haben den Begriff der Risikogesellschaft eben schon genannt. Im Zusammenhang mit der Atomenergie wurde ja immer mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen argumentiert. In 10.000 Jahren könne ein GAU nicht passieren, hieß es. Mit Tschernobyl wurde das dann aber als äußerst relative Sicherheit ja entlarvt. Der Soziologe Ulrich Beck hat in diesem Zusammenhang vom zusammengebrochenen Rationalitätsgebäude der Technikwissenschaften gesprochen. Mit anderen Worten, die weit verbreitete Technikgläubigkeit der 50er und 60er Jahre, dieses Wir kriegen das in den Griff, wenn wir nur wollen, die wurde durch Tschernobyl also schwer erschüttert.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das hat man dann auch in ganz anderen Bereichen gesehen. Ja, wir haben ja in den 80er Jahren zum Beispiel mit der aufkommenden Gentechnik auch ganz starke Widerstände erlebt, die sicherlich auch mit Tschernobyl zu tun haben und in Deutschland ja auch besonders stark waren. Also wir haben in Deutschland eine Skepsis gehabt, auch gegenüber neuen Informationstechnologien, die sicherlich durch Tschernobyl enorm unterstützt worden ist. Ja.
Als Reaktion auf Tschernobyl wurde nur 5 Wochen nach der Reaktorkatastrophe das Bundesumweltministerium gegründet. Zum Atomausstieg kam es aber zunächst nicht, obwohl von den Grünen und Teilen der SPD damals auch schon vehement gefordert. Diese Entscheidung fiel erst vor 5 Jahren nach einem weiteren GAU, nämlich dem Reaktorunglück von Fukushima. Warum dauerte das so lange, obwohl Atompolitik über viele Jahre, gerade auch in Niedersachsen, Stichwort hier ist Gorleben, so ein wichtiges Thema hier in der bundesdeutschen Politik war?
Ja, das ist immer eine ganz komplexe Frage, warum kommen bestimmte politische Entscheidungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zustande? Und ich würde auch gar nicht sagen, dass man da so einfach sagen kann, dass es ein Faktor ist, der allein dazu beigetragen hat. Wir sehen ja, dass Tschernobyl in unterschiedlichen Ländern zu ganz unterschiedlichen Reaktionen geführt hat. Und das gilt ähnlich auch für Fukushima. Also bei Tschernobyl gab es eine viel stärkere Reaktion zum Beispiel in Italien als in der Bundesrepublik Deutschland. Und bei Fukushima gab es eine stärkere Reaktion in Deutschland als beispielsweise in Frankreich. Das hat jeweils zum Teil auch situative Gründe. Das liegt zum Teil an einzelnen politischen Akteuren. Es liegt zum Teil auch an harten wirtschaftlichen Interessen, die damit reinspielen. Aber es ist sicherlich nicht möglich zu sagen, es ist die eine Ursache, die dazu geführt hat, dass Tschernobyl nicht direkt dazu geführt hat, dass wir uns für einen schnellen Atomausstieg in Deutschland entschieden haben.
Der politische Aufschwung der Grünen, der wenn auch verzögerte Ausstieg aus der Atomenergie, welche weiteren politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland wurden Ihrer Meinung nach von Tschernobyl beeinflusst?
Na, ich glaube, dass, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, auch so Diskussionen wie die Gentechnik-Debatte in Deutschland, aber auch insgesamt das stärkere Bewusstsein für nicht materielle Themen hat sicherlich in Deutschland deutlich zugenommen. Und das hatte dann wiederum auf der anderen Seite zur Folge, dass die klassischen materiellen Konfliktlinien weniger bedeutsam geworden sind. Also der klassische Rechts-Links-Konflikt, der die frühe Bundesrepublik sicherlich viel stärker geprägt hat, als dann die Zeit gerade so um die Jahrtausendwende herum, der ist dadurch in den Hintergrund getreten. Und gerade ja auch Parteien wie die Grünen, die ja mal hervorgegangen sind aus einer Bewegung, die auch zum Teil zumindest stark orientiert war an diesem Konflikt zwischen Arbeit und Kapital, haben sich dann ganz anders orientiert. Das ist nicht nur allein auf Tschernobyl zurückzuführen, aber da hatte sicherlich Tschernobyl einen ganz großen Anteil und prägt damit unsere heutige postmateriell ausgerichtete Gesellschaft sicherlich sehr stark mit.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich aber ja auch der Wunsch des Einzelnen oder der Einzelnen nach gesellschaftlicher Teilhabe sehr verstärkt. Dass der Schutz und die Entwicklung des Einzelnen Vorrang vor einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung haben, kann man ja auch beobachten. Und vielleicht kann man auch sehen, dass es ein Misstrauen gegen und einen Glaubwürdigkeitsverlust von Institutionen gegeben hat. Wenn man das alles mal zusammennimmt, würden Sie so weit gehen, dass man sagt, Tschernobyl hat in Deutschland eine demokratisierende Wirkung entfaltet?
Der Begriff Demokratisierung ist ja auch immer ganz schwer umzusetzen. Also wenn man mit Demokratisierung meint, dass es stärkere Befürwortung von direktdemokratischen Elementen gegeben hat, ist es vielleicht so, dass es Leute gegeben hat, die dafür gesprochen haben. Aber gerade so etwas wie Atomenergie ist ja noch mit einer anderen Implikation verbunden, nämlich mit der großen Problematik der Rolle von Sachverständigen. Also es gab ja im Prinzip zwei große Gruppierungen, die jenseits der politischen Akteure gedrängt haben in die Politik. Und was vielleicht eine viel wichtigere Entwicklung gewesen ist, dass Sachverstand pluralisiert wahrgenommen wurde. Also dass wir innerhalb des Wissenschaftssystems ein Infragestellen von naturwissenschaftlichen Wahrheiten wieder verstärkt auch wahrgenommen haben. Das politische System, glaube ich, ist dadurch sicherlich nicht unmittelbar demokratisiert worden. Also da sehe ich nicht den großen Sprung hin zu mehr Teilhabe, den Tschernobyl ausgelöst haben könnte.
Abschließend, Herr Professor Bandelow, noch mal eine Einschätzung. Wie wichtig sind solche Zäsuren für die Entwicklung einer Gesellschaft?
Sie haben, wie wir ja gesehen haben, sicherlich ganz langfristige Wirkungen. Die können passieren, aber sie müssen nicht passieren. Also wir sehen an so einer großen Katastrophe, die ja interessanterweise gar nicht bei uns passiert ist, sondern in einem anderen Land und gerade bei Fukushima ja sogar noch weiter entfernt war, was ja auch noch mal eine Auswirkung gehabt haben, dass es viele Faktoren sind, die zusammenspielen, die Gesellschaften ganz grundlegend verändern können. Und in der Bundesrepublik Deutschland waren wir ja nun mal eben auch an einem Zeitpunkt von einem Generationenwechsel in politischen Eliten. Und deshalb gibt es eben diese Möglichkeit, ganz andere Themen zu bringen, ganz andere Orientierungen der Politik zu bringen. Und da hat sicherlich Tschernobyl in Deutschland die Chance gehabt, große Veränderungen langfristig mit anzustoßen.
Vielen Dank, Professor Nils Bandelow, Politikwissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig. Und damit sind wir am Ende der heutigen Unser-Thema-Sendung. 30 Jahre danach haben wir uns mit den Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 beschäftigt. Hier bei NDR1 Niedersachsen geht es gleich weiter mit den Nachrichten und danach mit Traumhaft. Mein Name ist Michael Orth. Ihnen noch einen schönen Abend.